Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ab jetzt könnt ihr mich canceln. Nicht mal mein Manager kann mich handeln. Jeder Schritt von mir geht über Grenzen. Baby, ich red wie eine Präsidentin. Last Bitch Standing. Ab jetzt könnt ihr mich canceln. Nicht mal mein Manager kann mich handeln. Jeder Schritt von mir geht über Grenzen. Baby, ich red wie eine Präsidentin. Last Bitch Standing.
Shirin David mit Last Bitch Standing aus ihrem aktuellen Album Bitches brauchen Rap. Wir bleiben beim Rap, sogar beim deutschsprachigen Deutschrap Undercover. Schöner Titel eines neuen Buches über die Geschichte hinter den Artworks von Anfang der 90er bis heute. Das ist der Untertitel von Vanessa Seifert und Tan Erbas. Erstere ist Grafikdesignerin, Illustratorin und Redakteurin. Letzterer ist einer der Geschäftsführer des Burgeramts in Berlin, wo es lecker Essen und viel Hip-Hop-Auftritte gibt. Mit Vanessa Seifert habe ich vor der Sendung über ihr Buch oder den Bildband gesprochen. Meine erste Frage war, wie finden Sie eigentlich das aktuelle Cover von Shirin Davids neuem Album? Also zur Erläuterung kurz, man sieht ihr Gesicht und einen Teil des Oberkörpers, alles schwarz-weiß, vielleicht mit so einem Hauch von Sepia-Filter gehalten. Sie schaut ein bisschen schräg aufwärts, ist doch gut geschminkt, aber nicht zu auffällig, trägt Spaghetti-Träger und schwarze Lederhandschuhe, die Hände vor der Brust gekreuzt. Hat ein bisschen was von einer Hollywood-Diva, finde ich jetzt. Frau Seifert.
Das Cover zeigt sie auf jeden Fall deutlich verletzlicher als das zum vorherigen Album, wo sie sehr selbstbewusst und komplett nackt auf dem Cover posierte.
Ja.
Und jetzt wirkt sie verletzlicher und trotzdem aber eben wie eine starke Frau. Deswegen interessant, wie die Albumsongs dann alle insgesamt klingen.
Die erste Frage, die ich mir selbst gestellt habe, bevor ich Ihr Buch überhaupt gelesen habe, war, liegt vielleicht auch ein bisschen nahe, spielen Cover überhaupt noch eine Rolle? Also gerade im Rap sind ja dann doch großenteils Streaming-Geschichten, die gehört werden. Okay, es gibt noch Vinyl-Fans und die haben sich ja auch quasi rüber gerettet in die digitale Zeit. Aber dennoch, glaube ich, ja, spielt das noch eine große Rolle?
Ich glaube schon, da wenn ein Künstler, dem man bei Instagram folgt, sein neues Album ankündigt, ist das Erste, was man davon mitbekommt, das Cover, was sie posten. Und es gibt schon mal so einen groben Eindruck, in welche Richtung es musikalisch gehen könnte. Deswegen zur Einordnung finde ich es immer noch ganz hilfreich.
Und Sie sind selbst auch oder waren auch, bevor Sie diese Arbeit gemacht haben, Cover-Fan und haben sich die immer sehr intensiv angeguckt?
Klar, früher im Plattenladen oder auch selbst bei Spotify oder anderen Streaming-Diensten gab es diese Entdeckenseite oder gibt es immer noch? Oder wenn diese neuen Releases angekündigt werden, dann entscheide ich schon nach Cover, was ich mir jetzt zuerst anhöre.
Das erste Bild, was mich in dem Buch anschaut, ist vom Rödelheim-Hartreim-Projekt direkt aus Rödelheim von 1994. Ihr erstes Album, ich glaube, die haben nur zwei gemacht. Beschreiben Sie das bitte mal. Wie sieht das aus?
Man sieht beide Künstler, wie sie sehr entspannt und auch witzigerweise in derselben Pose mit einem Bein auf dem anderen auf der Couch sitzen und in die Kamera gucken. Relativ emotionslos, kann man sagen.
Warum haben Sie das als erstes gewählt?
Wir haben für das Buch geguckt, welche Cover waren wichtig für Deutschrap und im Laufe der Jahre, welche fanden wir ästhetisch einfach schön. Und Rödelheim hat ein Projekt, war auf jeden Fall wichtig für die Deutschrap-Geschichte und deswegen war das erste Cover, was wir mit ins Buch genommen haben.
Wie würden Sie das Cover selbst dann auch einordnen oder quasi bewerten? Also ist das auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass vor allem bei früheren Platten sehr häufig Rapper dann eben selbst auf den Covers zu sehen sind, in zumindest sagen wir mal selbstbewussten Posen. Rödelheim Hartreim-Projekt ist dann eher ein bisschen ernsthaft und nicht zu selbstbewusst. Aber ist das schon so ein bisschen sinnbildlich für 90er-Jahre-Album-Covers in der Rap-Szene?
Klar, auf jeden Fall. Also vorher gab es ja noch die Fantastischen Vier, die natürlich viel buntere und viel lustigere Cover hatten als jetzt dieses Rödelheim-Hartreim-Projekt.
In der Tat.
Cover. Aber es war früher natürlich wichtig zur Selbstdarstellung. Heute hat jeder Instagram und andere Social-Media-Plattformen, um sich selbst darzustellen. Deswegen können die Cover auch kreativer sein, weil man braucht sein Gesicht nicht zeigen. Man kennt es halt schon. Und deswegen waren diese Cover, wenn man so will, das Instagram von früher und man konnte sich präsentieren, wie man wollte.
Ah ja, das ist ein interessanter Aspekt. Genau, der Cover als Instagram von früher. Sie haben das Buch in Abschnitte unterteilt. Dazwischen gibt es dann immer einen allgemeinen Artikel. Also die Abschnitte sind, kurz erwähnt, 94 bis 98, 2000 bis 2010, 2011 bis 15, 16 bis 19 und dann die neuen, also 20 und 21. Waren das klare Phasen für Sie?
Also von 94 bis 99 war es auf jeden Fall eine Phase. Von 2000 bis 2010 war es so, Deutschrap existierte und war auch von den Majors gesehen. Und dann gab es aber so einen kleinen Einbruch, weswegen wir dann ab 2015 auch nochmal ein extra Kapitel gemacht haben, weil da war dann, fing die Hochphase des Deutschraps wieder an und das war dann definitiv Popkultur und nicht nur so ein Nischenbeiwerk.
94 bis 98 war für Sie eine dezidierte Phase, also eine musikalische Phase oder auch eine Coverphase oder spielt das ineinander rein?
Das spielt definitiv ineinander rein.
Was zeichnet dann die Coverphase der ersten 94 bis 98 für Sie aus?
Tatsächlich sehr viel Selbstdarstellung natürlich, aus den Gründen von vorhin genannt.
Instagram dass man sich von eben früher. Zeigen,
genau, dass man sich eben zeigen möchte. Und es war eben sehr viel sich selbst und seine Crew repräsentieren, was dann nach und nach, fand ich, in Vergessenheit geraten ist und man auf eine künstlerische Ebene ging.
Also man kann schon sagen, dass sich grundsätzlich die Coverart auch so hingehend verändert hat, dass sie etwas mehrdeutiger wurde, etwas verspielter, symbolischer, eben mit Aussagen, die auch die Haltung eines Albums unterstützen. Das wäre jetzt so meine Interpretation.
Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall zu beobachten gewesen, dass auch die Musiker eben nicht nur Musik machen wollten und sie wussten, sie brauchen ein Cover, weil sonst sieht es halt niemand, sondern dass sie dann auch schon einen Anspruch auf jeden Fall hatten, wie das Cover zu ihrem Album aussieht.
Humor spielt zuweilen ja auch eine Rolle, wenn auch nicht allzu häufig. Hammer und Zirkel zum Beispiel haben auf ihrem Cover ihre drei Mütter und kurz danach gibt es dann wieder Harris ein Bild von ihm mit einem Säugling. Also das ist dann eher zunehmend emanzipatorisch. Aber können Sie die Entstehungsgeschichte von Hammer und Zirkel und ihren drei Müttern auf dem Cover erzählen?
Hammer und Zirkel waren tatsächlich eher so Spaßrap und sehr selbstironisch. Und zu der Zeit 2010 war das Mütterficken, sage ich jetzt mal, von anderen, immer ein großes Thema. Und man hat auch die Mutter des Gegners sozusagen ins Spiel gebracht. Und deswegen waren Hammer und Zirkel sehr entwaffnend und haben halt ihre Mütter aufs Cover gepackt und waren so, ja, das sind unsere Mütter und jetzt. Und sie haben auch tatsächlich zu der Albumphase teilweise ihre Mütter die Interviews führen lassen.
Aus welchem Jahr war das nochmal? 2010, sagten Sie, ne?
Ja.
Fing da so diese zunehmend auch emanzipatorischen Botschaften von Hip-Hop-Gruppen an?
Definitiv, da die RapperInnen, die in den 90ern aktiv waren, dann eben auch älter wurden und reifer und von sie battlen jetzt ihren Gegner und machen sich über andere lustig zu, sie möchten irgendwelche Botschaften vermitteln, gegangen sind.
Haben Sie ein Cover auf dem Album, was Sie unter diesem Stichwort Emanzipation in welcher Art auch immer oder politische Aussage besonders gelungen finden und hier mal kurz erläutern könnten?
Ich finde tatsächlich, das Cover von Harris, der Mann im Haus, ist da so ein perfektes Beispiel, da es so eine doppelte Referenz ist. Einmal an Malcolm X, wie er mit der Waffe hinter dem Vorhang steht und später hat auch KS1 das als Vorlage genommen für ein Albumcover in derselben Pose. Und Harris wollte aber eben zeigen, dass er Familienvater ist und Waffen nicht so sein Ding sind. Deswegen ist die Waffe mit der Babyflasche ersetzt worden. Und es hat trotzdem noch dieselbe Wirkung wie das Originalbild. Ja, ohne dass es eben so gefährlich und bedrohlich wirkt.
Ja, also wenn man sich manche Cover anguckt, wie als eben auch bei Harris, wo Sie erwähnt haben, den Bezug zu Malcolm X zum Beispiel, wo halt sehr viel mit Bezügen und Symbolen quasi gearbeitet wird. Da kann man sich ja regelrecht einen ganzen Nachmittag hinsetzen und gucken und versuchen zu entdecken, was für Bezüge da alles noch hergestellt werden. Ich denke zum Beispiel an, es ist wie ein großes Wimmelbild mit ganz vielen Bezügen, Exodus von Echo Fresh, auf dem er dann unter anderem an das Michael Jackson Cover zu Dangerous erinnert. Aber nicht nur, da hat er ja ganz viel drauf versteckt.
Zu der Zeit gab es ja dann noch die Platten und CDs mehr und noch kein Streaming so richtig. Da hatte man ja auch wirklich dieses CD-Booklet in der Hand und konnte sich das angucken, während man das Album hörte, sodass man ja dann beim Hören noch ganz viel entdecken konnte, was jetzt bei den Streaming-Plattformen einfach so nicht mehr möglich ist, da das Bild viel zu klein ist.
Was kann ein Cover eigentlich einem Album hinzufügen, also im besten Fall als quasi Gesamtkunstwerk aus Ihrer Sicht?
Es kann auf jeden Fall sehr gut die Stimmung vermitteln, die auf dem Album drauf ist, also wie es musikalisch klingt. Bei einem Schwarz-Weiß-Bild denkt man sehr oft, okay, es ist entweder sehr melancholisch oder wenn die Person sehr bedrohlich guckt, dann ist es Straßenrap. Wenn es sehr bunt und wirr ist, geht man eher davon aus, dass es ein gute Laune-Album ist und ein spaßigeres. Deswegen gibt das auf jeden Fall schon sehr gut die Richtung vor. Und da wir uns leider Namen nicht so gut merken können, aber Bilder schon, erweckt dieses Bild auf jeden Fall auch Emotionen, wenn man es irgendwo sieht, wenn man irgendwo zu Besuch ist und man sieht ein Cover von einem Album, das man früher gerne gehört hat, hat man sofort eine Emotion damit.
Vanessa Seifert war das im Corso-Gespräch, eine Herausgeberin und Autorin des Buches Deutschrap Undercover. Die Geschichte hinter den Artworks von Anfang der 90er bis heute. 240 Seiten erhalten Sie zunächst über den Streetwear- und Graffiti-Shop Stylefile unter stylefile.de.